19. Sonntag nach Trinitatis, nach evangelischer Zählung. Es ist der 23. Oktober 2022. Es gibt wohl nur wenige Menschen, die nicht von dem Ereignis im letzten Monat viele Tage in den zahlreichen Medien eine Menge gehört und gesehen haben. Nicht wenige Menschen waren sogar emotional an diesem, man kann beinahe sagen, Weltgeschehen beteiligt. Wer in dieser Zeit in den Spiegel gesehen hat, also in jenes immer noch wichtige Nachrichtenmagazin, der konnte dort einen Nachruf auf eine verstorbene Persönlichkeit unter dem Titel lesen: Die letzte Majestät. Damit sollte wohl unter anderem ihre herausgehobene Stellung innerhalb der monarchischen Herrscher und Herrscherinnen unterstrichen werden, gewissermaßen als Königin der Könige und Königinnen, von denen es selbst in Europa ja tatsächlich noch einige gibt. Und dazu hatte die Spiegel-Redaktion auch ein entsprechendes Titelbild ausgewählt, das die Queen, wie man sie selbst in Deutschland nannte, als Herrscherin darstellte mit einer Krone, allerdings dann mit geschlossenen Augen. Es überraschte mich, als ich in diesem Zusammenhang von einer Umfrage aus dem Jahr 2016 las. Wie viele Deutsche wünschten sich einen König oder eine Königin als Staatsoberhaupt? Insgesamt waren es in unserem Land ein gutes Viertel der Befragten, 26%. Und das, obwohl die Deutschen den letzten König und Kaiser schon vor 105 Jahren aus dem Land jagten. Wie passt das zusammen? Vielleicht steht dahinter ein Wunsch, nämlich die Sehnsucht nach dem, was sich im Grunde alle Menschen wünschen und was man eigentlich mit einem Königtum verbindet. Eine starke und mächtige Persönlichkeit mit Tatendrang, der über Worte hinausgeht, eine zuverlässige und gerechte Führung, der man sich vorbehaltlos anvertrauen kann, bei der man geborgen ist. Wer regelmäßig oder gelegentlich die Herrnhuter Losungen liest, der stieß wenige Tage nach der Beisetzung von Königin Elisabeth auf den Monatsspruch für den Oktober Anno Domini 2022 aus der Offenbarung 15, Vers 3, den ich heute Abend in den Mittelpunkt der Wortverkündigung stelle. Auch dieses Wort habe ich mir nicht ausgesucht, sondern es wurde mir durch die Monatssprüche aufgetragen. Zwei oder drei der Zuhörer und Zuhörerinnen haben sie vielleicht sogar gelesen in den Monatsgedanken des CVJM. Und neben dem Abschnitt aus der Offenbarung scheint mir wiederum recht gut dazu ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, in den Versen 1 bis 4 zu passen. Zunächst aber das Wort aus Offenbarung 15, Vers 3. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung, gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Und im Hebräerbrief, Kapitel 1, 1 bis 4 lesen wir: Nachdem Gott vor Zeiten und vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Zwei Gedanken entfalte ich zu dieser biblischen Botschaft. Der erste: Nur Gott ist die letzte Majestät, die diesen Namen und die damit verbundenen Eigenschaften verdient hat. Für menschliche Herrscher aber ist Gottesfurcht die Bedingung für erfolgreiches Herrschen in der Welt, das aber auch dann niemals sündlos bleibt. Ein zweiter Gedanke. Der Mensch, Jesus von Nazareth, wird zum Christus Gottes und sitzt als der Auferstandene zur Rechten der Majestät Gottes und wird dann als der wiedergekommene Christus einmal auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Was bedeutet eigentlich Majestät? Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Größe, Würde, Erhabenheit. Majestätisch bezeichnet also eine Eigenschaft, die zu dem Träger gehört. Im 1. Chronikbuch, Kapitel 29, Vers 11 lesen wir dazu: Dir, Herr, gebührt die Majestät, Gewalt und Herrlichkeit, Sieg und Dank, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Oft wird Majestät also nicht als Anrede oder Titel verwandt, sondern als Beschreibung der Eigenschaften Gottes. Im Kapitel 16 des Chronikbuches, Vers 27, Majestät und Hoheit sind vor seinem Angesicht Stärke und Frohlocken an seinem Wohnsitz. Aber wie stand es um die Hoheit und Würde Queen Elizabeth, die als Her Majesty, ihre Majestät, angeredet wurde? Wer historisch ein wenig mehr interessiert ist, weiß, dass sie mehr als 70 Jahre nicht nur die Queen Englands, sondern die Herrscherin des sogenannten British Empire im British Commonwealth war. Dazu gehörten nicht weniger als 54 Staaten, in denen die Queen formal Staatsoberhaupt war, so bis zuletzt etwa in Kanada, Australien und Neuseeland. Aber kaum ist ihr Sarg in der königlichen Gruft beigesetzt, mehren sich die Stimmen, die eine Monarchie nicht als Staatsform wollen. Eine Republik erscheint doch demokratischer, nicht nur, weil jeder und jede mal die Chance haben sollte, Staatsoberhaupt zu werden. Aber auch das ist, wie wir wissen, eine große Illusion. Denn Macht und Herrschaft im demokratischen Gewand muss keineswegs automatisch volksnäher sein. Nicht nur Gegner der Corona-Maßnahmen würden dem sicherlich zustimmen. Gerechtes und zuverlässiges Regieren wird oftmals von vielen Menschen vermisst. So ist auch in Demokratien, deren Wortherkunft Volksherrschaft, nicht selten zu hinterfragen. In wahren Demokratien allerdings können die Herrschenden immerhin ausgetauscht werden. Doch manche Wählerin und mancher Wähler kennen selbst dort das Sprichwort vom Regen in die Traufe kommen. Aber ein König ist nicht so einfach vom Thron zu stürzen, auch wenn er es verdient hätte. Gewiss braucht jedes Volk eine Führung. Selbst die Schweizer Eidgenossen, die Vorbilder einer Demokratie, die zunächst im lockeren Verbund der selbstverwalteten Kantone lebten, ja geradezu wie einst die Stimme Israels. Aber sie hatten nie einen König. Genauso wie vor rund 3000 Jahren, um etwa 1200 vor Christus, das war die Zeit der sogenannten Richter und Richterinnen in Israel, ohne König. Diese wurden quasi von den Stämmen in ihr Amt berufen. Abseits ihrer dazu notwendigen Eigenschaften, wie zum Beispiel Tapferkeit, Weitsicht, Gerechtigkeit, mussten sie vor allem eine lebendige Gottesbeziehung aufweisen, sich somit als im Dienste Gottes verstehen. Diese Richterzeit war durchaus eine erfolgreiche Zeit für das Volk Israel. Ein Königtum war dort, wie schon gesagt, unbekannt, ganz im Gegensatz zu den anderen Völkern um Israel herum. Aber die Menschen der Welt gleichen sich nur zu oft in dem Gedanken, was andere haben, wollen wir mindestens auch, denn alles andere wäre doch ungerecht. In der Bibel wird diese Geschichte im ersten Buch Samuel so erzählt. Als der alte Richter Samuel den eigenen Tod vor Augen hatte, setzte er ganz undemokratisch seine beiden Söhne als neue Richter ein. Hinzu kam, dass sie offensichtlich für diesen Job wenig geeignet waren. Von ihnen wird berichtet, dass sie ihren Vorteil suchten und die Rechtsprechung gelegentlich von Schmiergeldzahlungen abhängig machten. Das waren unter anderem wohl Gründe für die Stammesältesten, für ihre sicher schon längst gereifte Forderung. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Völker haben. So heißt es im biblischen Text. Aber war nicht Jahwe bereits König, der Gott Israels? Interessant ist dazu die im Text überlieferte Antwort des Gottes Israels, der dem alten Samuel erläutert, dass hinter dem Königswunsch eine über Jahrzehnte längst vollzogene Abkehr von Gott steht, der die Stellung Nummer 1 als Jahwe, der König Israels, innehat. Aber Gott ist nicht der Vater im Himmel, dem der Wunsch seiner Kinder egal ist, auch wenn er meint, dass anderes vielleicht besser für sie sei. So bekommt Samuel gleichwohl den Auftrag von Gott, den Wunsch des Volkes zu erfüllen. Allerdings verbunden mit der mahnenden Aufzählung der Konsequenzen. Ein menschlicher König wird Steuern für sich verlangen, oft mehr als dem Volk lieb sein wird. Er wird Söhne als Krieger gegen den Willen der Eltern einziehen. Er wird Ländereien beanspruchen und bewirtschaften lassen. Er wird Einkommensteuer einziehen und zu Abgaben aufrufen, heute Umlagen oder Solis genannt. Doch auch diese unangenehme Aufzählung brachte, wie wir wissen, das Volk Israel nicht von ihrem Wunsch ab. Und so begann die Königszeit in Israel. Nicht wenige ihrer Könige, angefangen mit Saul, waren jedoch im Zuge der Jahrhunderte keineswegs Diener Gottes, sondern Herren ihrer Interessen. 1000 Jahre später fasst Jesus das in andere Worte. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. So Markus 10, Vers 42. Hat sich daran so viel geändert? War aber etwa Königin Elisabeth wirklich anders? Abgesehen davon, dass sie aufgrund ihrer Einbindung in eine moderne Verfassung, konstitutionelle Monarchie genannt, nicht direkt für das politische Tagesgeschehen verantwortlich war, warf man ihr zum Beispiel vor, dass sie sich nie eindeutig zur kolonialen Vergangenheit ihres Empires äußerte und sich für dieses Erbe entschuldigte, das durchaus nicht wenige Blutspuren einer bisweilen menschenverachtenden britischen Politik trug. Ebenso wie der bis heute noch nicht befriedete Nordirland-Konflikt. Aber gerade auch aus den ehemaligen Kolonien kamen dieser Tage auch ganz andere Wertungen. Beispielsweise auf den Salomonen, einer Inselgruppe, bezeichnete man die Queen als Fauni Querasi, was so viel bedeutet wie Beschützerin der Menschen. Ein gewaltiger Titel. Aus welchem Geist aber nahm sie diese Rolle ein? Im Spiegel fand ich dazu nur einen Nebensatz. Sie sei, so ist dort zu lesen, eine gottesfürchtige Monarchin gewesen. Was hier in dem Artikel so unter ferner liefen nach dem Komma geschrieben wurde, war aber genau der Hauptsatz ihres langen Lebens. Eine andere Zeitung, die renommierte Washington Post, war da schon deutlicher. Die Queen, so konnte man dort erfahren, lese täglich in der Bibel, nehme wöchentlich am Gottesdienst teil und das Gebet gehöre zu ihrem Alltag. In ihrer letzten Weihnachtsansprache sagte die Queen über Jesus, den Christus Gottes, seine Lehre ist der unerschütterliche Fels meines Glaubens. Etwa einen Monat vor ihrem Tod im August dieses Jahres äußerte sie: Mein ganzes Leben lang haben mich die Botschaft und die Lehren Christi geleitet und in ihnen finde ich Hoffnung. Sie wusste also offensichtlich Zeit ihres Lebens darum, dass sie Königin war, aber einen König über sich hatte, der als Herrscher über seine Schöpfung letztlich auch die Welt geschaffen hat und als solcher gerecht und zuverlässig war und ist. So wusste sie auch im mehrfachen Wortsinn wohl darum, dass sie eine menschliche Königin war, die, wie sie in einer Ansprache einmal sagte, eine Rechenschaftspflicht gegenüber Gott hat. Denn nicht nur im Psalm 93 und 97 lesen wir: Der Herr ist König und herrlich geschmückt, der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Das erinnert mich übrigens an das deutsche Gesetzbuch. Es macht einen wichtigen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Wenn jemand etwas besitzt, ist er quasi der Verwalter eines Besitzes, zum Beispiel eines Hauses. Aber er ist nicht der Eigentümer oder die Eigentümerin. Der Eigentümer darf ihm sogar vorschreiben, was er mit dem Besitz tun darf und was nicht. Liegen nicht viele Probleme unserer Erde gerade darin, dass wir genau diesen Unterschied missachten und uns zu Eigentümern und Eigentümerinnen der Erde des Herrn gemacht haben? Haben wir uns nicht zu kleinen und großen Königen und Königinnen aufgeschwungen und unseren Besitz oftmals missbraucht? Haben nur unsere Fürsten sich oft nicht um den Herrscher und den Eigentümer der Schöpfung gekümmert? Die Queen hatte wohl ein Gespür dafür, dass ihr Empire, ihr Reich nur ihr Besitz ist, nicht aber ihr Eigentum war, und dass der Herrscher über die ganze Schöpfung der eigentliche, gerechte und zuverlässige König der Völker, wie es im genannten Text der Offenbarung heißt. Die Queen ist nun in den Geschichtsbüchern verschwunden. Und sie wird sehen, was sie geglaubt hat. Gott aber ist als wahre letzte Majestät gestern, heute und morgen ein Gott nicht nur für Könige, sondern für alle Menschen, die mindestens ahnen, dass er der Eigentümer dieser Welt ist und nicht die Könige und politischen Führer dieser Welt. Für die gilt, was Johann Daniel Hernschmidt bereits 1714 in Auslegung von Psalm 146 dichtete und in sein Lied Lobe den Herrn geschrieben hat, was wir oftmals gesungen haben. Fürsten sind Menschen, vom Weibe geboren und kehren um zu ihrem Staub. Ihre Anschläge sind auch verloren, wenn nun das Grab nimmt seinen Raub. Psalm 146 lesen wir: Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Man kann es auch mit den Worten eines früheren Bundespräsidenten zusammenfassen, Gustav Heinemann: Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt, so sagte er. Mit dem Herrn meinte er Jesus, Jesus von Nazareth, der zum Christus wurde. Und dazu der zweite Gedanke. Der Mensch Jesus von Nazareth wird zum Christus Gottes und sitzt als der Auferstandene zur Rechten der Majestät Gottes und wird dann als der wiedergekommene Christus auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Aber Wenn Gott König ist und himmlische Majestät, welchen Platz hat dann Jesus als Sohn Gottes? Werfen wir einen kurzen Blick auf einen menschlichen Sohn unserer Tage, der auch in den Medien oft vertreten ist. Es ist eigentlich sehr schön, wenn Eltern alt werden und dann sogar noch gesund sind. Das wird sicher auch der Sohn Elisabeths, der sogenannte Prinz Charles, so gesehen haben, obschon damit verbunden war, dass er quasi der ewig wartende Thronfolger blieb. In diesem November wird er nun 74 Jahre und wird dann im nächsten Mai erst zum König gekrönt. Wie war und ist das aber seinerseits mit dem Sohn Gottes? Abgesehen davon, dass Gott nicht tot ist, was inzwischen sicher auch Friedrich Nietzsche gemerkt hat, und Gott nicht nur deshalb keinen Nachfolger braucht, ist das gleichwohl eine spannende und keineswegs einfache Frage. Wir wissen natürlich, dass nicht wenige Juden Jesus anfänglich zum weltlichen König machen wollen, von dem viele sich die Lösung ihrer irdischen Probleme erhofften. Aber genau das war nicht der Auftrag Jesu. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. So lesen wir in Johannes 6. Und nicht nur viele Juden hatte der irdische Jesus tief beeindruckt. Da gab es jemanden, der seinerzeit über große Macht im Land verfügte und dessen Inschrift noch heute auf vielen Kreuzen zu lesen ist. Inri, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus, der König der Juden. Er sah auch keine Veranlassung, das zu revidieren, denn was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, so liest man es von dem Mann mit dem Namen Pilatus. Das ist natürlich eine weltliche Beurteilung. Rufen wir uns nochmal die geistliche Sicht in dem Hebräerbriefabschnitt über Jesus in Erinnerung. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ich sehe drei Zeiten in der Herrschaft Jesu, die es zu unterscheiden gilt. Die erste, der Mensch Jesus, der nicht ein irdisches Königtum unter irdischen Bedingungen anstrebte, oft aber besonders von den Juden so verstanden wurde. Vielmehr folgte er der göttlichen Berufung und lehrte und lebte die Botschaft vom Reich Gottes und nahm schließlich den Kreuzesweg auf sich für uns. Die zweite Zeit, der auferstandene Christus nach der Himmelfahrt, der zur Rechten Gottes sitzt, neben der Majestät, wie es der Hebräerbrief sagt, und schließlich die dritte Zeit, der am Ende aller Tage wiedergekommene Jesus Christus, von dem geschrieben steht, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Matthäus 25. Aber es bleibt die Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Denn natürlich ist das Reich Gottes schon angebrochen, aber noch nicht vollendet. Im Hebräerbrief Kapitel 6 lesen wir, dass die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schon jetzt unter uns wirken. So heißt es demzufolge auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Bis dahin allerdings wird der Fürst dieser Welt, wie Luther ihn in seinem bekannten Lied nannte, ebenfalls noch hier und da in mancherlei Gestalt ein Wörtchen in der Menschengeschichte und in der Weltgeschichte mitreden, bis er endgültig schweigen muss. Aber das ist ein anderes Thema, allerdings ein sehr aktuelles in diesen putinschen Zeiten, in denen man wieder einmal scheinbar nicht weiß, wie man dem Rat in die Speichen greifen kann und soll. Die Botschaft von der Majestät zusammengefasst. Nur Gott ist die letzte Majestät, die diesen Namen verdient und die damit verbundene Eigenschaften hat. Für menschliche Herrscher aber ist Gottesfurcht die Bedingung für erfolgreiches Herrschen in der Welt, das aber auch dann niemals sündlos bleibt. Ein zweites: Der Mensch Jesus von Nazareth wird zum Christus Gottes und sitzt als der Auferstandene zur Rechten der Majestät Gottes und wird dann als der wiedergekommene Christus einmal auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist.
Dear.